2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Samstagabend und 19.10 Uhr ist jetzt mittlerweile 3 Stunden vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Nach dem Spielausgabe des Millerntons nach unserem Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim. Das Spiel des 27. Spieltags der 2. Liga fand am Freitag, den 18.03. um 18.30 Uhr am Millerntor statt. Das Spiel gegen Heidenheim endete 1-0 für den magischen FCSB. Der Torschütze des einzigen Tores war Klingelingeling. Giré in der 67. Minute nach Vorlage vom Pacarada. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei, wie im VDS, ist wieder Dominik. Moin Dominik, schön, dass du wieder dabei bist.
Moin und Servus. Ja, danke schön für die erneute Einladung. Ich denke mal, nach der Tabellenführung jetzt bin ich ja ein gern gesehener Gast.
Ja, du darfst jetzt immer wieder kommen, wenn du die 3 Punkte bei uns lässt. Natürlich. Bevor wir zum Spiel kommen, ich möchte noch mal was sagen. Wir haben einige Sponsoring-Partner des FC St. Pauli entschieden, zum Heimspiel auf die übliche Bandenwerbung zu verzichten. Statt der üblichen Werbebotschaften gab es dann flimmerten über die Banden viele Botschaften gegen den Krieg in der Ukraine. Allerdings waren nicht alle Werbepartner der Ansicht, dass dies so eine gute Idee ist und haben ihre üblichen Botschaften rausgehauen. Ne? Winken wir mal ganz kurz zu Astra und zu Juhu Auto, nur mal um die Prominenteren zu nennen. Was jedoch viel wichtiger war, dass auf den Tribünen, auf allen Tribünen Spenden- und Sammelaktionen stattgefunden haben. Und ich hoffe einfach, dass da reichlich Kohle zusammengekommen ist. Vielleicht denkt ja einer der Werbepartner des Vereins darüber nach, den Beitrag nochmal aufzurunden. Wäre ja ganz nett. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kervida Kreativbaroi aus Hamburg unterstützt den Millerntons-Podcast schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das VDS-NDS-Format. Heute möchte ich euch ein ganz leckeres IPL vorstellen. Ich spreche vom Samoa. Das Samoa ist ein super fruchtiges Indian Pale Lager, so saftig wie frisch gepflückte tropische Früchte. So leicht wie eine Sommerbrise in der Karibik und so erfrischend wie ein Sprung in das kalte Becken eines Wasserfalls. Oh Gott. Wohl bekommst, sag ich mal. Mehr zu Kervida Kreativbrauerei findet ihr unter kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. So, bevor wir in die Halbzeiten eintauchen, endlich wieder viele Menschen im Stadion, oder? 27.433, das ist schon eine ganz andere Kulisse als in den letzten Jahren. Wie hast du die Stimmung wahrgenommen?
Ja, natürlich, war es eine geile Stimmung. Schade, dass der FCH nicht das komplette Auswärtskontingent hat erfüllen können. Ist natürlich auch Freitagabend undankbar, aus dem Süden da hochzufahren, außerhalb der Ferienzeit.
Das stimmt, ja.
Von dem her, ja gut, schade. Ich konnte leider auch nicht mit, weil es eben nicht möglich war, Urlaub zu machen. Aber das, was ich so mitbekommen habe, übers Fanradio von uns und auch über die Lautsprecher des Streaming-Anbieters, muss ich schon sagen. Stimmungstechnisch klar, es ist ein Hexenkessel. Das muss ich ja dir und deinen HörerInnen nicht erzählen. Ihr wisst nicht ja, glaube ich, selber, was ihr da für ein Schmuckstückchen da oben habt.
Ja, das stimmt schon. Aber es ist mal wieder so, ich glaube, auf dem Platz stand keiner, der vorher mal ein volles Millerntor mitgemacht hat. Glaube ich, bei uns. Ich muss das mal überlegen. Warte mal, von Anfang an? Nee, stand keiner. Es war keiner, der jemals in einem ausverkauften Millerntor mitgespielt hat, glaube ich. Außer Christopher Buchtmann, der eingewechselt worden ist. Glaube ich zumindest.
Das ist krass. Das ist krass. Vor allem, da merkt man erstmal, wie schnell die Zeit halt auch verrennt, ne?
Ja, ja. Aber dann merkst du halt auch einfach, was die Mannschaft von uns für einen krassen Umbruch gehabt hat. Ja? Was da gegangen und was da gekommen ist. In den letzten 2 Jahren. Krass. Naja. Huch. So, kommen wir mal zur ersten Halbzeit. Kommen wir mal jetzt zurück zum Fußball.
Ja, jetzt brauchst du ja auch noch so wie so ein Werbejingle jetzt. So zurück zum Fußball. Bing.
Also, zurück zum Sport. Wir hatten nur einen einzigen Wechsel in der Startaufstellung. Christopher Buchtmann musste für Erik Smith weichen. Und wir starteten unser klassischen 4-4-2 mit Raute. Bei euch hat Frank Schmidt nach dem Sieg einige Veränderungen in der Startelf gehabt. Natürlich die verletzten Cesar und Fürnbach mussten natürlich ersetzt werden und der gesperrte Barnum Busch. Aber auch Jan Schöppner hat sich auf der Bank wiedergefunden. Dafür kamen Burnic, Riedmüller, boah, den habe ich nach 10 Minuten schon gefressen gehabt, Geipel und Mainka. Fand ich ganz stark, Mainka übrigens. Mega guter Spieler, hat das ja schon angekündigt. Ich hatte allerdings mit Kleindienst in der Startelf gerechnet, nachdem er jetzt wieder fit war. Warum hat sich Schmidt für Schimmer statt Kleindienst entschieden?
Ich glaube, also die 100% richtige Antwort kann ich dir gar nicht geben. Also nur rein aus dem Bauch raus. Also es ist natürlich so, wer gerne zweikampfbetonte Spiele mag, ich glaube, da bist du mit einem Schimmer ein bisschen besser aufgestellt, wie jetzt mit einem Kleindienst. Weil Kleindienst kann in den Zweikämpfen zu spät kommen und dann nach 8 Minuten gelb vorbelastet und nach 15 Minuten muss er aufpassen, dass er nicht vom Platz fliegt.
So. Er hat ja 7 gelbe Karten schon, ne?
Deshalb, also von dem her, ich glaube halt eher, dass es danach ging, okay, mit Kleindienst bringen wir lieber noch mal eine Waffe von der Bank. Man muss auch sagen, dass Schimmer gut gespielt hat gegen Bremen.
Ja, absolut. Er hat ja auch gegen uns gut gespielt.
Ja, also war ja nicht schlecht. Also es war ja an sich, vor allem auch wenn man nur die erste Hälfte sieht, da muss man sich ja schon fast als Heidenheimer die Haare raufen. Und dann ist halt, so, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht, also das Ding so war, ja, er war jetzt ein paar Wochen lang einfach noch nicht bei 100%, kommt da jetzt gerade erst wieder hin und Schimmer ist voll da. Ich glaube, das war so die Begründung. Das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Und auch die andere noch, ein Wechsel gab es auch noch mit Schöppner, den du angesprochen hattest. Bei ihm war es tatsächlich eine kleine Verletzung. Warte, lass mich nochmal kurz. Muskuläre Probleme, die bei ihm aufgetreten sind. Deshalb kurzfristig.
Kurzfristig dann in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden ist. Für 30 Minuten haben die muskulären Probleme dann Pause gehabt.
Nein, genau.
Clever.
Da merkst du mal, was das Eispray alles macht.
Ja, genau. Eispray und Aspirin und noch eine Spritze in die Wade oder ins Knie. Ja,
und dann hoffen, dass es keine Dopingkontrolle gibt.
Ja, und dann hoffen, dass alle auch mal die Neven Subotic-Doku gesehen haben über Schmerzmittelmissbrauch im Fußball.
Ja. Pillenkick.
Ja, genau. Mega gute Doku.
Habe ich dazu tatsächlich auch mit dem Arne, der dafür recherchiert hat, für Korrektiv, tatsächlich einen Podcast aufgenommen. Gibt's auf meinen Sportpodcast. Ey, sorry, wenn ich da jetzt mal kurz hier die Werbetrommel rühre.
Sehr gerne, sehr gerne. Ist eine super Doku. Finde ich ganz, ganz hervorragend gemacht auch. Ist auch viel zu unterbewertet und vor allem auch im Amateurbereich immer wieder hört man diese gleichen Geschichten. Und ich habe auch lange im Amateurbereich gespielt. Ich habe auch Sachen in der Kabine gesehen, da willst du gar nicht hingucken.
Und ich glaube, das war so ein bisschen der Schutzmechanismus, weshalb dann Kleindienst nicht gespielt hat, bevor er dann noch Pillen schlucken muss, weil man muss ja schon sagen, ihr seid halt auch einfach eklig zu bespielen. Es ist ja auch ein Kompliment im Fußball.
Naja, gut, ich meine, ihr habt zumindest, ist Frank Schmidt trotz unserer, wir haben ja im VDS drüber gesprochen, und Tim, so auch du, habt nicht erwartet, dass ihr in der Dreierkiste antreten werdet, weil ihr damals in den Spielen, das war gegen Nürnberg und gegen uns, da nicht so gut ausgesehen habt.
Ja.
Ihr habt sie trotzdem aufgestellt. Warst du sehr überrascht?
Ja, tatsächlich. Als ich kurz eine Dreiviertelstunde vor Spiel, konnte ich dann eh nicht mehr meinen Arbeitsrechner runterfahren. Und dann ging der erste Blick mal in Richtung Aufstellungen. Und dann dachte ich mir, ach du grüne Neun, ich seh Parallelen und habe Flashbacks bekommen zur letzten Auswärtsfahrt. Aber muss sagen, die waren sattelfest. Also die waren
ja, total.
Die waren, also gerade jetzt auch im ersten Durchgang, muss ich sagen, hat unsere Abwehr nicht den Eindruck gemacht, den sie sonst in der Dreierkette gerne macht.
Das muss ich auch sagen. Tim hat dazu noch auch im Artikel geschrieben, dass ihr natürlich, ihr seid natürlich die beste Defensive der Liga und spielt jetzt in einer überraschenden Formation, ist erstaunlich, wie diszipliniert und stark und sicher ihr standet, fand ich. Also fand ich mega gut.
Ja, der Spielwitz, wie du es halt angesprochen hattest, ja auch im VDS, wenn der Gegner mit einer Dreier- respektive Fünferkette kommt, dann macht es bei euch irgendwie nicht so viel Spaß. Das hat man schon gemerkt, dass die Kombinationen nicht ganz so flüssig waren im ersten Durchgang.
Ja, das lag aber auch darin, dass Frank Schmidt auch ganz klar gesagt hat, wir haben ab der zweiten Kette mannorientiert gespielt. Ne? Also vorne die beiden Stürmer haben Smith und die Innenverteidiger bearbeitet. Und alles, was ab dann angespielt worden ist, ist in Manndeckung genommen worden. Quasi mannorientiert. Die standen ja quasi auf den Füßen. Das war echt krass gespielt. Aber kommen wir mal kurz wir kommen jetzt langsam so in den Spielverlauf rein. Wie diese ganze Taktikgeschichte viel, viel besser könnt ihr bei Tim lesen, verlinke ich euch in den Shownotes. Ich weiß eh viel mehr als ich. Ist auch gut so. muss ich auch mal, da bediene ich mich auch die ganze Zeit nur. Das muss ich auch so sagen. Und bei ungefähr 5 anderen Webseiten, die ich mir dann irgendwie zusammenklaue für meinen Podcast hier. Aber deshalb kann ich, was man uns auf jeden Fall anmerken konnte, ist, dass wir 20 Minuten echt kein Risiko, dass wir echt gemerkt haben, so, wir wollen eigentlich gar kein Risiko eingehen. Wir hatten mega Respekt, glaube ich, vor eurem Umschaltspiel. Das hat man richtig gemerkt, so, wenn die, dass wir da auch ein bisschen zögerlich waren, wenn wir im Spielaufbau waren. Wir waren zwar im Ballbesitz und haben das auch so, waren aktiver, aber wir sind nicht wirklich ins Risiko gegangen.
Ja, also das liegt halt eben dann auch daran, das sind dann eben genau die Sachen, wie du es ja auch gesagt hattest, im VDS. Sowas spricht sich ja dann natürlich rum, dass der FCH mit sehr, sehr wenig Ballbesitz sehr, sehr schnell zum Abschluss kommt. Das war, an sich war das Spiel auch wieder genau darauf ausgerichtet. Wie man dann ja auch gesehen hat, es hat ja auch für den FCH so 20 Minuten gedauert, bis man dann eben auch so langsam gedacht hat, gut, wenn St. Pauli kein Risiko gehen möchte, dann fangen wir mal an, uns ein bisschen zu kombinieren.
Aber diese Situation, die du jetzt beschreibst, 22. Minute, war ja quasi, kam ja aus dem Nichts, ne? Also, quasi nach dem Ballgewinn habt ihr schnell umgeschaltet, dann kam Mohr an den Ball, glaube ich, und hat flach auf Schimmer und der hat dann gegen Vasili verpasst, einfach so. Ne? Ja. Das war einmal schnell und direkt. Oder wie der geschätzte Lorenz Adlung das in unserem Ticker, Tickeri-Tacker, so wundervoll formulierte, Großchance Heidenheim, langer Ball aus dem linken Halbfeld flach in die Spitze, Schimmer kommt dran, aber Vasili auch, hat also Schimmeres verhindert. Großartig.
Stark.
Ja, fand ich auch großartig.
Der könnte vom Elf-Freunde-Ticker sein.
Der ist besser, teilweise. Ebenfalls dann in der 22. Minute der Aufreger der ersten Halbzeit schlechthin, ne, ja, die sehr ereignisarm war, muss man dazu sagen, wo sich dann, wie soll man sagen, nach einer Flanke, ich glaube, es war Riedmöller, ne, der die Flanke geschlagen hat, kommt Medic das Leder an den Oberarm, und auch da kann ich nur wieder zitieren, die Gäste melden Interesse an einem Pfiff an. Das hat jetzt der Kicker geschrieben. Die Gäste melden Interesse an einem Pfiff an. Doch Bastian Dankert lässt weiterlaufen. Fand ich auch sehr schön. Wie hast du das wahrgenommen? Ich hatte da den Eindruck, wir hatten mega viel Glück.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das war richtig Dusel. Das sind dann immer so Momente, da frage ich mich, weißt du, für was hast du dann eben diesen VAR? Also er muss sich die Sache wenigstens anschauen, finde ich. Wenn er dann entscheidet, okay, dann liegt es irgendwie im Ermessen vom Schiedsrichter so. Aber da zu sagen, dass es nicht mal überprüfungswürdig ist, das finde ich schon sehr sportlich. Also, und das ist halt, ich habe so das Gefühl, gerade was den VAR angeht und Heidenheim, es werden eh keine Freunde mehr. Denn egal, ob es ein Elfmeter gegen uns ist, oder eben ein vermeintlicher Elfer für uns. Das wird nicht überprüft, da wird nicht nachgeguckt und da kommst du dir dann so verarscht vor. Und dann denke ich mir halt, dann schaff doch das Ding einfach ab und mach's wieder wie vorher. Dann hast du wenigstens Diskussionsstoff. Ich finde es ja gut. Gerade solche Aktionen, weißt du, hast du ein Gesprächsthema, kannst du dich in eine wildfremde Bar reinhocken, sprichst das Thema an, hast du 5 neue Freunde gefunden, so ungefähr.
Ja, oder 2 blaue Augen, kannst du auch raussuchen.
Ja, kannst du dir raussuchen, je nachdem. Ich würde jetzt mal nicht in der Astra-Kneipe gehen, in Hamburg oben so, mit meiner These, aber vielleicht im Süden schon eher. Ja. Ja, weißt du, dann regst du dich halt drüber auf und dann ist es irgendwie vergessen. Dann sagst du, ja, halt Schiedsrichter blöd, bäh, so ungefähr. Mhm. Aber so denkst du dir halt so, ja, dann schaut es euch doch an, ihr habt doch die technischen Möglichkeiten irgendwie.
Ja, ich hab mal Colinas Erben gefragt, die geschätzten Colinas Erben, muss ich ja wirklich sagen, die ich mal sehr, sehr gerne lese, auf Twitter. Und die haben gesagt, aus deren Sicht kein strafbares Handspiel. Mädels springt zum Kopfball. Die Armhaltung ist für dieses Ziel normal. Damit wird die Körperfläche nicht unnatürlich vergrößert. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Dann verfehlt er den Ball und bekommt ihn vom Gegner aus kürzester Distanz an den Arm geköpft. So haben die das jetzt geschrieben. Kann ich jetzt für mich sagen, ja gut. Kann ich verstehen. Timo Schulz hat dann, also Frank Schmidt hat auf der PK sehr viel, sehr lange über den Handelfmeter gesprochen. Timo Schulz allerdings auch, und zwar sehr deutlich. Ich zitiere das mal ganz kurz, wenn du mir das gestattest. Durch die letzten 2 Jahre ist es mit der Handspielregel ein Durcheinander geworden, dass da kein Mensch mehr glücklich mit wird. Als letztes die Schiedsrichter. Ich finde es eher traurig, dass wir über solche Szenen diskutieren müssen. In einem Punkt hat Schmidt zu 100% recht. Solche Elfmeter werden eigentlich permanent gegeben. Aber sollen sich die Spieler die Hand abpacken und damit dauerhaft hinterm Rücken rumlaufen? Ich glaube, wir müssen in der grundsätzlichen Herangehensweise an diese Regel etwas ändern und fragen, ob es Absicht war. Vielleicht können wir die Regel revolutionieren und sagen, dass es einen indirekten Freistoß gibt bei solchen Situationen. Kein Mensch will solche Elfmeter gegen sich haben. Das Problem ist aber, dass sie permanent gepfiffen werden. Und da fand ich, das war aller Ehren wert, so den Satz so rauszuhauen in solcher Klarheit.
Ja, also das stimmt. Das ist halt eben genau das Ding, wie ich es halt eben meine. Weißt du, du hast halt irgendwie, der wird halt in 8 von 10 Fällen wird der halt gepfiffen. Mhm. So. Und ja, ich finde es auch heute wieder im Stadion, als ich ein anderes Spiel angeguckt habe, dieses um den 16er rum Hände hinter den Rücken und dann probieren, den Ball irgendwie zu klären, das sieht halt scheiße aus so. Es ist halt, ich finde, da geht irgendwie so ein bisschen auch die Malocher-Schiene verloren. Weißt du willst ja da irgendwie so ein Gattuso, der gefühlt mit den Armen mehr an dir rumarbeitet als mit deinen Füßen.
Dann, nachdem sich diese ganze Aufregung um diesen nicht gegebenen Elfmeter irgendwie ein bisschen gelegt hat, gab es in der 30. Minute die nächste Chance von euch. Da hatte, Teuerkauf auf Mohr, der den über die Abwehr chippte, und dann hatte Kühlwetter eine Chance aus spitzem Winkel zum Abschluss. Der hat aber einen Knaller abgesetzt, fast auf Gesichtshöhe von Vasil, der dann aber stark pariert hat. Und das war's mit der Halbzeit. Also da passierte 15 Minuten auch nichts mehr. Außer eine oder zwei gelbe Karten, weiß ich nicht mehr genau.
Das war so eine Top-Chance. Also der Pass von Mohr war so Zucker. Und da war dann halt wieder so ein Moment, da merkst du, dass im FCH eins fehlt, und das ist so ein eiskalter Knipser. Also nicht nur ein Knipser, sondern so ein richtig eiskalter Hund da vorne drin. Mhm. Weil dann führst du in der ersten Hälfte oder musst eigentlich führen. Also solche Chancen, und das finde ich, das tut so weh, weil du dieses Jahr, jetzt klammern wir vielleicht mal die Elfmeterentscheidung in Dresden aus, so, du hattest es immer in der eigenen Hand und du hast es nicht gebacken bekommen. Ja, und das ist das, was so weh tut.
Der Winkel war aber auch schon sehr spitz, den er gewählt hat.
Aber es war auch eine klasse Parade. So.
Ja, also, natürlich. Natürlich davon ab, aber erstens war es auf dem Mann, zweitens war es sehr spitz und drittens ist er nicht Messi, Benzema oder wer auch immer. Er
natürlich.
Ist Kühlwetter und spielt in Heidenheim.
So. Ja, natürlich, das darf man nicht vergessen. Aber trotzdem, auch nur mit der Chance von Schimmer. Und ich finde, du kannst das Ding cooler spielen, offensiv. Und es ist auch immer wieder ein Ansetzen, hat man es wieder gesehen, dass dann vielleicht einmal der Ball zu steil kommt oder die Flanke wieder zu unpräzise. Und das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, Mensch, dann lad halt mal ab. So ein Moore kann es ja. So, aber du brauchst halt irgendwie noch mal einen, der halt auch gar nicht mehr aus der Distanz draufhält. Und das Ding halt dann nicht auf den Wellenbrecher fünfte Reihe schickt, sondern halt wenigstens mal mit Zug zum Tor. Und das tut halt so weh.
Das glaube ich. Aber das Ding ist halt auch einfach, wir standen eigentlich sehr safe für unsere Verhältnisse.
Ja.
So, wir haben auch nicht viel zugelassen. Also es waren wirklich nur 2-3 Umschaltmomente von euch, wo ihr dann halt auch mal durch wart. So, wo es auch mal gefährlich wurde. Und diese Kühlwetterchance, egal wie du das jetzt siehst, der Pass von Moore war wirklich Zucker, aber das Ding von Kühlwetter, dass wenn er den reinmacht, das ist ein Glücksschuss, ja? Und das würde ich eher als so eine Halbchance nehmen, so ganz ehrlich, wenn ich da jetzt ehrlich bin. Weil guck dir an, wir haben es noch schlimmer gemacht. Also wir kommen ja gleich noch zweite Halbzeit, da hat Burgstaller die gleiche Position und das Ding geht, weiß ich nicht, zwischen Fünfer und 16er ins Aus. Also
ja.
Kannst du noch schlechter machen. So, Fazit erste Halbzeit, starke Defensivleistung von euch, trotz vielen Ballbesitz von uns. Habt ihr die hochkarätigeren Chancen gehabt? Wir nicht. Wir kamen kaum vors Tor. Fand ich mit der Elfmeterentscheidung hätte man fast sagen können, glückliches Unentschieden für uns.
Ich würde trotzdem sagen, gerechtes und gerechtfertiges 0-0. Klar, natürlich, wenn es den Elfmeter gibt, was wäre, wenn so. Aber nimmt man die Spielanteile und es gab ja dann noch, glaube ich, auch nochmal irgendwie die erste Parade noch von Kevin Müller irgendwie kurz vor Ende der ersten Hälfte. Von dem her finde ich, das ging schon in Ordnung. Ich denke mal, man kann da durchaus sagen, dass einfach beide Defensivreihen zu überzeugen wussten. Und das ist halt auch einfach konsequent.
Ja, fand ich auch. Also ich fand, es sah aber auch sehr gut aus. Also dieser, wie beide defensiv reingespielt haben, wie taktisch gut sie standen, wie sie ihre Männer aufgenommen haben, wie sie ihren Gegenspieler aufgenommen haben, wie sie die Räume dicht gemacht haben. Das fand ich alles sehr, sehr passend. Kommen wir mal zur zweiten Halbzeit. Da hat Timo Schulz und seine Co-Trainer einige Korrekturen vorgenommen. Tim hat die dann ganz ausführlich in seinem Artikel beschrieben. Ich fasse das für unsere HörerInnen einmal kurz zusammen. Es waren meines Erachtens 3. Eric Smith wurde ja immer zugestellt, weil man befand sich mal im Deckungsschatten, hat sich dann das gelöst, indem er sich zwischen die beiden Innenverteidiger hat fallen lassen. Und das hatte dann natürlich auch noch den Vorteil, dass wir gegen 2 Stürmer dann immer gleich mit 3 Innenverteidigern standen, was natürlich noch viel mehr Sicherheit für die Abwehr brachte. Dann zweiter Punkt. Irvine bewegte sich in den 6er-Raum, wenn Smith zwischen die Innenverteidiger fiel. Timo Schulz hat dazu in der PK gesagt, aufgrund der Mannorientierung mussten sie mit der Umstellung von Jackson Irvine auf die 10, also in diesen Bereich dieses 6er-Raumes dann die Räume dahinter freigeben. Und mit Räume dahinter meinte Timo Schulz, dass Teuerkauf den Weg von Irvine mitging und dadurch einer der Halbräume wieder frei wurde und somit dann Hartl besser zum Zuge kam. Und die dritte Änderung war, dass Mackinock, Burgstaller und Giré erst sehr dicht im Zentrum beieinander standen in der ersten Halbzeit und das haben sie dann gelöst, indem sie sich einfach nach außen sich viel breiter aufgestellt haben, also wirklich auf 2 Außenstürmer und zentralen Stürmer gebildet haben und somit die Außenverteidiger von euch quasi oder die Flügelverteidiger gezwungen haben, sich weiter nach hinten zu orientieren.
Ja.
So, und das gab dann mehr Raum für unsere Außenverteidiger, was man dann gesehen hat, was dann auch teilweise zum was dann auch ein maßgeblich für das 1-0 war, im Zweifel. Und vielleicht noch eine kleine Änderung oder eine kleine Änderung, die dann stattfand, war, dass diese Mannorientierung, die Frank Schmidt ja dann gespielt hat, das haben wir dann angenommen. Ne? Das sind ja dann, wenn du mannorientiert spielst, kommt es ja quasi zu direkten Duellen gegen deinen Gegenspieler. Und da haben wir dann halt eine Mörderqualität auf natürlich mit Giré und Hartl und Paccarada, die auf diesen engen Räumen dann halt einfach auch ihre Gegenspieler einfach qualitativ ein bisschen individuell überlegen sind. Das hast du halt mehrfach gesehen, wie Giré da die Bälle behandelt. Das war ja keine, sah zwar alles manchmal ein bisschen hackespitze aus, aber es waren keine unnützen Sachen. Es war alles nur, um Räume zu schaffen, um Gegenspieler um Mitspieler einzusetzen. Das sah schon teilweise mega gut aus, wieder. Genau.
Man muss auch allgemein sagen, also man hat schon gemerkt, nach der Halbzeit haben sich die Kräfteverhältnisse dann immer mehr zu euch verschoben.
Ja, definitiv. Ja, definitiv hast du vollkommen recht, ja. Fing gleich an mit der 48. Minute, wo Mackinock, glaube ich, sich durchgesetzt hat und aus der Drehung zum Schuss kommt. Geht zwar ein bisschen zu zentral, aber den hat Müller dann gehalten. Dann 5 Minuten später hat Hartl Mainka stehen lassen und bedient Burgstaller. Und der, naja, das war dieses, ich glaube, das war dieser Schuss, der, wie soll ich sagen, der Kühlwetter ähnelte, Kühlwetter-Gedächtnis-Chance-Schuss. Ihr habt danach gewechselt. Schöpner für Bunisch, der war angeschlagen, glaube ich. Ne? Ja. Weißt du schon, was er hat? Ist das was Schlimmes oder
ist jetzt nur nichts durchgedrungen? Also, okay. Da kann man hoffen, dass es nach der Länderspielpause bei ihm dann auf jeden Fall weitergeht.
Ja, okay, sah auch nicht zu schlimm aus, aber ich glaube, weil man gemerkt hat, dass da jetzt was auf einen zurollt, wollte man da, glaube ich, auch auf Nummer sicher gehen, dass der fit ist, der jetzt der Gegenspieler sein muss. Dann habt ihr noch mal gewechselt, Kleindienst für Kühlwetter. In der 57. Minute war ein Doppelwechsel. Und das machte sich auch irgendwie gleich bemerkbar, fand ich. Also, provoziert mit hohem Ballgewinn, Schöpner zentral vom gegnerischen 16er, war ein bisschen zu kompliziert alles, irgendwie ist dann stecken geblieben und dann hat Mohr noch mal einen fliegen lassen, aber der flog auch ein bisschen zu hoch.
Ja, und das sind dann eben genau solche Situationen hätte ich mir häufiger gewünscht. Also lieber bolzt er das Ding halt auf den 5. Wellenbrecher, wie, sag ich mal, etwas schluderig irgendwie noch mal einen Diagonalball zu schlagen. Also zieh halt mal zentral ab, wenn du eine Glück hast, springt der Ball, wird abgefällt, springt gegen den Arm, keine Ahnung. Aber ist halt alles irgendwie effektiver, wie dann anzufangen, Kurzpassspiel auf einer viel zu dichten Seite, die völlig überlagert ist. Und das finde ich, war so ein bisschen auch, was so den Zahn gezogen hat, weil ihr es auch immer sehr gut hinbekommen habt, wie du es vorhin auch schon beschrieben hattest, dass dann auf einmal die Außenverteidiger von uns deutlich niedriger standen. Und ich finde, man hat da eigentlich erst gemerkt jetzt, wie gut Busch eigentlich und wie wichtig und wertvoll er für den FCH ist.
Ja, stimmt. Ja. Apropos Außenverteidiger. Kommen wir zum 1-0.
Ja, da habt ihr ja so einen, ne?
Ja, ihr hattet auch einen. Der war aber auch da ein bisschen zu spät. Erzähl mal, wie du das Tor wahrgenommen hast, bitte.
Schöne Frage. Ich sehe, wie das Spiel wieder schön über die linke Seite kommt und wusste ab dem Moment, wo die Flanke sich, die dreht sich ja vom Tor weg vom Paccarada und ich sehe nur, wie 2 FCH-Innenverteidiger beide den Weg zum gleichen Mann gehen. Ich weiß gar nicht mehr, wer im Zentrum stand. Wahrscheinlich Burgstaller, aber Mackinock. Und sehe halt, wie nur beide auf ihn gehen. Und dann dachte ich mir, gut, da taucht jetzt halt im Rücken einer auf. Und dann fällt, und ja, da lässt ja dann auch so ein Kyrie nicht zweimal bitten, so. Und den kannst du auch nicht halten. Da stehst du dann halt einfach dumm dran.
Ja.
Wie gesagt, für mich ist der Fehler in der Innenverteidigung. Ich verstehe, natürlich musst du Mackinock mit seiner Größe, gerade bei Flanken, irgendwie doppeln. Aber da muss halt irgendeiner von außen den Weg nach innen gehen. Und dann eher hoffen, dass wenn der Ball durchkommt, dass der Winkel zu spitz wird. Aber halt, ich sage jetzt mal, halb rechts im 16er, wer sagt da nicht Dankeschön?
Ja, aber das muss halt auch sagen, dass die Entstehung war halt einfach der Schlüssel, fand ich, dass Hartl den Ball auf Paccarada spielen konnte und der einfach so eine butterweiche Flanke schlagen konnte, unbedrängt, das geht halt nicht. So, das darfst du nicht zulassen.
Ja, vor allem Paccarada kennt man ja eigentlich sehr, sehr gut.
Ja, ich meine, das ist jetzt seine 9. Torvorlage gewesen, davon 8 durch Flanken. Oder 7. durch Flanken, könnte man sich echt eigentlich trinken. Ich würde das Tor einmal so kurz nochmal für die HörerInnen beschreiben, wie das unser Tiki-Taka-Lorenz beschrieben hat. Hartl legt mit dem Außenriss den Ball auf Packer am gegnerischen linken Strafraumeck und dieser serviert, wie man sonst nur edle Milchcreme unterrührt. In der Mitte konzentriert sich ganz Heidenheim auf Turmakinok. Ganz Heidenheim? Ja, denn Kofi ist allein zu Hause und schiebt locker zur Führung ein. So, ne, von links nach rechts rübergezogen und das war wirklich, ich habe mir das Tor nochmal, also Giré hat das ja nicht nur, Giré postet ja jedes seiner Tore auch auf Instagram, da habe ich es mir noch ein paar Mal angeguckt, wie er sich da quasi vom Elfer löst, wie er da auf dem Elfer wartet, weil er genau weiß, wo der Ball hinkommen wird und einfach nur diese Situation erkennt und easy abschließt. Das ist schon echt großes Kino, muss ich mal sagen. Genau. Kurz danach taucht Burgstaller nochmal auf, in der 70. Minute, glaube ich, da Müller wieder super reagiert, ne? Perfekt die lange Ecke dicht gemacht. Dann stellt Frank Schmidt um. Leibplatz kommt für Geipel und Malon kommt für Mainka. Erzähl mal, was Frank Schmidt dann umgebaut hat. Also er ist dann wieder auf Viererkette umgestiegen, glaube ich, ne?
Genau. Und dann war halt auf einmal, dann hast du allgemein die Sechs ein bisschen vernachlässigt, sage ich jetzt mal. Mhm. Sondern hast halt einfach geguckt, dass du jetzt ziemlich schnell ziemlich viel Männer vorne hast. Ja. Weil das war dann ja auch hinten raus, wenn du gesehen hast, die Bälle kamen ja dann nur noch hoch. Heißt, zur Not frisst du dir halt das 2-0, aber du musst jetzt halt irgendwie auf den Ausgleichstreffer gehen. Und an sich waren die Wechsel also völlig nachvollziehbar.
Ja.
Wenn man sich die Bank anguckt, hätte man genau das machen müssen. Ich fand es dann irgendwie nur, ja. So, der letzte Biss hat mir aber trotzdem gefehlt, auch von der Bank weg. Natürlich, da kommen wir auch noch zu dem Lattenkopfball von Tim Kleindienst, wenn wir ein paar Minütchen noch springen im Spiel. Das war so der einzige Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt funktioniert vielleicht doch noch was. War, glaube ich, 83., 85., ja, auf jeden Fall kurz vor Ende. Da dachte ich mir dann tatsächlich, okay, jetzt kann was gehen, denn 2 Minuten vorher hattet ihr, glaube ich, noch mal eine große Chance.
Genau,
mit Hartl, der im kurzen Eck Müller prüft. Ja, und dann ist halt, da dachte ich mir, okay, jetzt der Lattenkopfball, dann fängt schon mal an, dass keiner so steht, dass er nachsetzen kann. Und dann dachte ich mir schon, komm, jetzt hätte man eine Druckphase aufbauen können. Und die war für mich ein bisschen, also das kam für mich nicht zustande, weil im Endeffekt, was war da noch großartig danach? Also ihr wechselt Matanovic ein und der zeigt danach direkt im 16er, okay, ich probier's. So.
Ja,
muss auch sagen, das war dann vielleicht ein bisschen zu lässig. Ja. Den Ball darf er nicht noch so rüberrollen, so rüberziehen. Da musst du dann ein bisschen cooler werden. Ansonsten die Aktion war stark. Ja, klar. Ja. Also ich denke mal, das würde sich jetzt auch nochmal von eurem Trainer hat anhören dürfen, so hier, nimm dann den direkten Schuss, aber tricksen oder halt so rumfummeln kannst du beim 4-0.
Ja, verdattelt, der hatte schon mal gegen, ich glaube, es war gegen Regensburg, hat er einen so verdattelt. Ah, das ist, naja, gut. Der ist noch jung und der wird nächste Saison seine Chancen haben, glaube ich. Wird noch was machen. Der ist ein starker Körper,
großer Spieler. Guter Zocker.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Auch die Technik für die Größen und sowas, es passt alles. da hätte man sich, also ich finde, da hätte das 2-0 fallen müssen, klar. Und danach, ja, weißt du, dann denke ich mir, dann muss ich halt irgendwie meinen Arsch hochkriegen und da muss ich zeigen, dass ich Bock habe, das Ding irgendwie noch, also das Glück, das Spielglück dann doch noch auf meine Seite zu reißen. Und das kam dann halt nicht mehr. Das habt ihr dann furztrocken verteidigt.
Das war cool. Jetzt muss man ehrlich sagen, dass wir wirklich gut verteidigt haben am Ende. Also ich hatte,
das war kein Unvermögen von uns, sondern das war wirklich tatsächlich, die Räume, ja, ihr habt keinen Raum angeboten. So, ja,
genau.
Also,
ja. Da hast du vollkommen recht. Muss ich auch wirklich mal, auch wenn ich wirklich dachte, so, es gab Spiele, wo ich dachte, so, unsere Abwehrleistung, das kann man auch souveräner runterspielen. Wir waren ja, wir sind ja immer für Gegentore gut, aber heute, jetzt also gestern in dem Spiel, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass wir uns in der zweiten Halbzeit bis auf diesen Pfostentreffer, auf den Lattentreffer, wirklich noch eine Chance, dass da wirklich was passieren kann.
Vor allem nach der ersten Hälfte war es ja noch tatsächlich so, dass wir mehr Torschüsse hatten. Ja. Und dann, wie ging es jetzt im Endeffekt aus? Waren es 21 für 10?
20-11.
20-11, also im Endeffekt, man hat dann schon gesehen, dass die Kräfteverhältnisse im zweiten Durchgang, wie ich es eingangs schon erwähnt hatte, das war ein anderes Spiel, es war eine andere Partie. Der Treffer für euch kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Also ich denke mal, 10 Minuten später hätte das Ding nicht fallen dürfen, weil dann wäre wahrscheinlich, dann hätte Frank Schmidt den Matchplan wahrscheinlich schon vorher über den Haufen geworfen. Und dann ja, das glaube ich auch. Und dann wäre das halt wieder so ein schönes, wildes Heidenheim-Spiel geworden. Unberechenbar. Weil du nicht weißt, ob der lange Ball kommt oder ob jetzt auf einmal doch noch mal ein bisschen rumgezockt wird. Von dem her, der Treffer kam für euch perfekt. Und ja, dann auch zum Schluss muss man dann halt auch anerkennen, so, man hat gesehen, warum ihr da steht, wo wir gerne stehen wollen würden, wenn ich jetzt mal fünffachen Konjunktiv auspacken darf. Ja. Das war einfach dann dieses leicht abgezocktere, es war das coolere vom Tor und man muss dann auch sagen, geht ihr bitte hoch und dann kommt vielleicht ein Gegner runter, gegen den wir die nächsten 3 Spiele vielleicht nicht verlieren.
Hertha. Hertha vielleicht, wäre auch schön. Auch ja, wenn Magath da jetzt heute, glaube ich, seinen ersten Sieg eingefahren hat.
Ich bin mal gespannt, wenn der Erste irgendwie eine schwerwiegendere Verletzung durch irgendwas gerissen beim Lauftraining. Dauert, glaube ich, nicht mehr lang.
Ja, oder beim Medizin mal gestolpert, man weiß es nicht.
Solange er nicht verschluckt.
Ja, genau. Gut. Wir haben jetzt das Ding war dann auch durch irgendwann, ne? Also, wir haben ja schon gesagt, 20-11 Torschüsse am Ende. Wir hatten 7-0 Ecken irgendwie, das ging schon in Ordnung. Der Sieg, auch in der Höhe war nicht auch in Ordnung, hätte nicht mehr sein dürfen. Wir haben jetzt mit dem Sieg den Abstand auf die Nichtaufstiegsränge vergrößert. Während wir sprechen, ist gerade das Bremen-Spiel gegen Darmstadt zu Ende gegangen. Ich glaube 1-0 für Bremen, wenn es dabei geblieben ist. Ich habe es in der 84. Minute ausgemacht. Bedeutet, wir sind weiterhin Tabellenführer. Bremen ist Zweiter, Darmstadt Dritter. Richtig? Ja.
Ja.
Genau. Wir sind nur aufgrund der besseren Tordifferenz.
Ein Törchen Erster. Rettet euch.
Das reicht. Ja, am Ende reicht das. Genau. genau. Ihr spielt nach der Länderspielpause zu Hause gegen Nürnberg. Was ist, denkst du, ist mit eurer Leistung von heute drin?
Puh. Daheim sind wir so gut wie unbesiegbar. Das ist das Schöne an der ganzen Sache. ja, jetzt sind mal die ruhig. Ne? Jetzt halt mal die den Rand, die schönen, die letzten 2 Spiele in Heidenheim und jetzt auch die 2 in daheim positiv gestalten konnten. Ne? Aber nee, es ist tatsächlich so, Nürnberg, das war ja ähnlich wie jetzt auch das Spiel bei euch. Da haben wir auch 4 Buden gefressen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der FCH daheim so, sage ich jetzt mal, selber ausspielt. Okay. Also indem dann solche Aktionen nicht zu Ende gespielt werden, also nicht zielbringend zu Ende gespielt werden. Ich glaube, die Länderspielpause tut jetzt auch einfach mal gut, einen Kopf frei zu bekommen und sich auch mal kurz mal neu zu sortieren, weil jetzt weiß man, der Aufstiegszug, der ist jetzt weg. So. Darüber denke ich mal, braucht man sich nicht mehr großartig Gedanken machen.
Das glaube ich auch.
Deshalb, das ist vielleicht ganz gut. Jetzt kann man mal runterkommen, jetzt kann man schon mal so das erste Zwischenfazit ziehen. Man steht dran, Länderspielpause im März, 42 Punkte. Man spielt nächstes Jahr wieder in Liga 2 und jetzt kann man noch so ein bisschen, einfach mal ein bisschen experimentieren, ein bisschen probieren.
Junge Spieler bringen, ne? Ja.
Und deshalb, ich glaube, das ist jetzt echt ganz geil. Das könnte auch gegen Nürnberg dann funktionieren. Da werden auf jeden Fall wieder Tore fallen. Ja. Das Ding ist, Nürnberg, ich weiß nicht, die spielen ja auch noch morgen. Für die ist der Spieltag bisher natürlich ein Träumchen. Die können punkttechnisch gleichziehen mit Darmstadt, wieder an Schalke vorbei. Also von dem her, ich glaube halt schon, ein Sieg wird schwierig.
Ja, die werden auf die Tube drücken.
Ja, die sind ja auch wie Phönix aus der Asche einfach auch jetzt zurückgekommen. Also die waren ja auch so lange Zeit weg vom Fenster. Jetzt muss man sagen, so seit 8, 9 Wochen spielen die auch einen überragenden Ball.
Na dann drücke ich mal die Daumen, dass ihr da dass ihr die bitte auf Abstand halten könnt. Wir spielen am Samstag, 2. April, 20.30 Uhr, warum auch immer irgendein Vollpfosten so eine Anstoßzeit gegen Hansa sich vorgestellt hat. Also wir spielen auf jeden Fall in Rostock. Ich werde das VDS dazu machen mit dem Hanseator. Da freue ich mich jetzt schon. Danke an die Stelle nochmal an Thees, der mir den Kontakt hergestellt hat. Danke dir.
Ja, ich will auch nochmal liebe Grüße, vergess mich nicht.
werd ich ihm ausrichten. ich bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch, Dominik, und die Zeit, die du dir am späten Samstagabend noch genommen hast.
Ich sage vielen Dank an der Stelle auch für die Einladung zu beiden, zum VDS und zum NDS. An der Stelle, vielleicht ist es auch mal ganz geil, dass ihr das auch mal von anderen hört. Ich finde das, was ihr macht, großartig. Ich lese eure Artikel gern, ich höre den Podcast gern. Ich bin mit euch, ich nehme euch immer sehr gerne bei mir in den Podcast mit rein. Ich finde es extrem kurzweilig, es macht Bock. St. Pauli ist ein sympathischer Verein, ihr seid alle sympathische Leute. Von dem her, big thumbs up und bitte rockt die zweite Liga.
Nee, erste.
Ja, jetzt müsst ihr erstmal die zweite rocken. Damit
ja, kriegen wir schon hin, irgendwie kriegen wir das hin. Werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Also ich könnte es mir echt gut vorstellen, aber eigentlich muss ich nicht. Weißt du, aber das ist ein anderes Thema. Dominik, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit. Und an euch da draußen, liebe HörerInnen, euch einen schönen Start in die Woche, schönes Restwochenende, achtet auf euch, bleibt gesund und immer schön. Aha. Tschüss.
Ciao.